Frau Lo Rosso hatte das Bild nie gemocht. Es hing jahrzehntelang in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann war ein Trödelhändler und er hatte das bei einer Hausauflösung irgendwie abgestaubt und dahin gehängt. Und es war pottenhässlich. Sollte wohl irgendwie eine Frau zeigen, aber nicht so vernünftig gemalt, sondern völlig modern, würde man wahrscheinlich sagen, nicht? Moderne Kunst. Abstrakt und so. Und sie fand das nicht gut, aber der Mann wollte das da hängen haben, also haben sie es hängen lassen. Und so hing es jahrzehntelang in ihrem Wohnzimmer. Die Familie Lo Rosso kam aus einfachen Verhältnissen, relativ arm, lebten sie so ihr Leben vor sich hin und irgendwann starben die beiden. Und der Sohn löste den Haushalt auf und brachte das Bild zu einem Trödelhändler oder zu einem Antiquitätenhändler, der das mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Und da nahm die Geschichte eine interessante Wendung, denn dieser Antiquitätenhändler hatte einen Verdacht. Und diesem Verdacht ging er nach und nach jahrelanger Prüfung und unzähligen Experten, die ihre Meinung dazu kundtaten, kam letztendlich das Ergebnis raus, jawohl, es ist ein echter Picasso. Gemalt von einem der bekanntesten Maler überhaupt, Pablo Picasso. Das machte natürlich nun das Bild nicht weniger schön, nicht mehr schön meine ich, nicht schöner, es war nach wie vor hässlich, aber es machte das Bild deutlich wertvoller. Der Preis wurde auf 6 Millionen Euro geschätzt. Das ist schon krass. Da wohnt eine Familie in Armut oder in relativer Armut, versucht so über die Runden zu kommen und da hängen 6 Millionen Euro an der Wand. Und die müssten sie einfach nur runternehmen und verkaufen und dann könnten die sich eine Villa leisten, Maserati, alles, was sie haben wollen. Aber weil sie das nicht wissen, hängt da ein Bild und sie leben weiter in ärmlichen Verhältnissen. Wäre es möglich, dass es bei uns ähnlich ist? Jetzt natürlich nicht in materieller Sicht, also ich glaube nicht, dass ich einen Picasso an der Wand habe, aber wäre es möglich, dass da ein unvorstellbarer Reichtum uns zur Verfügung steht, den wir aus irgendwelchen Gründen nicht erkennen und deswegen nicht abrufen können? Das Neue Testament behauptet genau das. Wir haben einen Vers von Paulus gelesen, der sagt, ihr seid von Gott reich beschenkt. Und auch Jesus ist genau dieser Auffassung, dass uns enormer Reichtum zur Verfügung steht, aber wir das oft nicht erkennen. Und er hat ein Gleichnis erzählt, was das genau auf den Punkt bringt. Und zwar ist das Gleichnis vom älteren Sohn. Was soll das sein? Das ist das Gleichnis, was eigentlich bekannt ist unter dem Namen der verlorene Sohn. Aber wenn man mal genau hinschaut, sind das eigentlich zwei Gleichnisse, die da zusammengesetzt werden. Denn einmal wird da ausführlich über den verlorenen Sohn gesprochen, ihr kennt die Geschichte, aber eben auch sehr ausführlich über den älteren Sohn. Und auch damit möchte Jesus uns etwas vermitteln, nämlich genau das, dass wir reich sind, ohne es zu wissen. Und das schauen wir uns heute genauer an. Der Text steht in Lukas 15, die Verse 25 bis 32. Nochmal so die Vorgeschichte rekapitulieren. Also der jüngere Sohn des Vaters möchte das Erbe ausgezahlt haben und verprasst das dann im Ausland, wird völlig arm und merkt plötzlich, ich bin am Ende, fragt sich, was soll ich machen und sagt sich, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und der Vater reagiert voller Liebe und Barmherzigkeit. Er nimmt ihn nämlich wieder auf und feiert ein großes Fest. Und dann kommt der ältere Sohn vom Feld und kriegt das mit. Und da setzt jetzt hier unser Predigttext an, den ich euch vorlese, Vers 25. Da heißt es, inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten? Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Und darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Die atemberaubende Botschaft dieses Gleichnisses besteht in diesem Satz, wo der Vater, der ja sinnbildlich für Gott steht, zu dem älteren Sohn, der ja sinnbildlich für dich steht, jemanden, der im Hause des Vaters lebt, ein Christ, dieser Vater sagt zu dir, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Gott hat uns reich beschenkt. Das ist die Kernbotschaft, die Jesus uns hier übermitteln möchte. Und dieser Reichtum, den Gott uns schenkt, der entfaltet sich dadurch, dass wir mit ihm in einer engen Beziehung leben. Wenn wir lernen, in der Nähe Gottes zu leben, dann wird dieser Reichtum fließen. Nicht in Form von Geld, was auf unserem Konto sich anhäuft, sondern in Form dessen, was die Leute, die Geld haben wollen, versuchen letztendlich damit zu bezwecken. Warum versuchen Leute reich zu werden? Sie versuchen reich zu werden, weil sie dann eine Sicherheit haben, zum Beispiel. Aber diese Sicherheit ist direkt bei Gott zu finden. Wenn wir eine enge Beziehung zu Gott haben, dann wissen wir, dass Gott unser guter Hirte ist, der uns durchführt durchs finstere Tal. Dass wir nie tiefer fallen können als in die Hand Gottes. Das gibt uns die Sicherheit, die ein Millionär erst versucht, sich zu schaffen, dadurch, dass er mehr Geld verdient. Leute versuchen reich zu werden, weil sie angesehen werden wollen. Die wollen, dass Leute sagen, Mensch, du bist gut, du bist okay. Aber diese Annahme können wir direkt bei Gott finden, der für uns wie ein liebender Vater ist und sagt, ich liebe dich bedingungslos, du bist mein Kind. Das ist die tiefe Annahme, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Und wir müssen nicht erst den Umweg über Geld gehen, um das zu erreichen, wir können es direkt aus der Hand unseres Vaters nehmen. Wir haben die Hoffnung in der Gegenwart Gottes, dass er uns herausholt, dass er uns immer wieder eine Chance gibt, dass er uns immer wieder weiterbringt. Das versucht man vielleicht, ja, wenn ich reich bin, dann habe ich mehr Möglichkeiten, dann kann ich etwas erreichen. Aber wir können es erreichen dadurch, dass Gott uns immer wieder neue Kraft gibt. Also der Reichtum, von dem Jesus spricht, der entfaltet sich in der Beziehung zu Gott. Reichtum ist, in Gottes Gegenwart zu leben. Und jeder von uns merkt das punktuell. Wir alle haben Situationen, wo wir uns geliebt fühlen, wo wir das Gefühl haben, jawohl, Gott ist auf meiner Seite, ich kann vorangehen. Wo wir das Gefühl haben, ja, ich kriege Kraft von Gott. Jeder erlebt das punktuell. Und Reichtum, wirklich reich zu sein, bedeutet, das immer mehr zu erleben. Eine Antenne dafür zu entwickeln, dass das sozusagen mein ganzes Leben prägt. Ein großes Vorbild in dieser Sache ist für mich der Apostel Paulus. Er war, wenn man so will, ein Superreicher. Vielleicht einer der reichsten Leute, die jemals gelebt hat. Und das wird für mich besonders eindrücklich im Philipperbrief. Dieser Philipperbrief ist wahrscheinlich zu Ende seines Lebens geschrieben. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und er wartet dort auf seine Hinrichtung. Er schreibt seinen Freunden in Philippi nochmal einen Brief. Und dieser Brief, wenn man sich den einmal so durchliest, der ist voll von Freude, voll von Vertrauen und innerem Frieden. Ganz berühmte Bibelverse stammen aus diesem Brief. Zum Beispiel, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ein Vers, das hat jemand geschrieben, der hat auf seine Hinrichtung gewartet. Und sowas kannst du doch nur schreiben, wenn du diese Freude auch wirklich in dir erlebst. Das ist ein ganz tiefer innerer Friede. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Auch das ein Zitat aus dem Philipperbrief. Also wir sehen da in dem Gefängnis einen ganz reichen Menschen. Reich an Liebe, an Frieden, an innerer Freude. Und ich finde dieses Bild so bemerkenswert. Ein paar Kilometer weiter sitzt der mächtigste Mann der Welt, der römische Kaiser, in seinem Palast. Und er hat Angst. Er hat Angst, dass einer seiner Generäle ihm vielleicht das Messer in den Rücken rammt, so wie Brutus den Cäsar ermordet hat. Und er muss ständig auf der Hut sein, dass er die Machtverhältnisse in seinem Reich so ordnet, dass er nicht vom Thron gespült wird. Dieser Mann ärgert sich vielleicht, dass ein General in den Grenzen seines Reiches die Barbaren nicht niedergeworfen hat, sondern dass es in einer Schlacht, der Varusschlacht, vielleicht zu einer Niederlage gekommen ist und man muss dann nochmal eine Legion hinschicken. Und das ärgert ihn. Und er ist voller Angst, er ist voller Wut. Er sieht überall Gefahren. Er ist ein armer Mensch. Ein armer Mensch in einem reichen Palast. Und ein paar Kilometer entfernt sitzt ein reicher Mensch in einem Gefängnis. Und diesem Reichtum spricht das Neue Testament. Dieser Reichtum steht auch dir zur Verfügung. Aber wir verdunkeln diesen Reichtum. Wir vergessen ihn. Und das sehen wir auch in unserem Gleichnis. Der ältere Sohn ist de facto reich. Er ist der Erstgeborene seines Vaters. Ihm gehört das Anwesen seines Vaters so gut wie. Wenn der Vater stirbt, wird der gesamte Besitz auf ihn übergehen. Das war so damals die patriarchalische Gesellschaftsordnung. Der erste Sohn kriegt alles. Alle anderen kriegen vielleicht so eine kleine Abfindung. Aber der erste Sohn kriegt den großen Batzen. Der Junge ist also steinreich. Aber er empfindet es nicht so. Er verdunkelt diesen Reichtum, er vergisst es. Und es wird auch deutlich in unserem Gleichnis, wie wir Reichtum verdunkeln, nämlich durch Vergleichen, in dem Neid entsteht. Der ältere Sohn empfindet sich selber nicht als reich, weil er sich vergleicht mit seinem jüngeren Bruder. Heißt in Vers 29, da sagt der ältere Sohn zu seinem Vater, aber alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Er schaut also auf dieses Mastkalb, was der jüngere Bruder bekommt, und er sagt, das hast du nie für mich getan. Er vergleicht sich und verdunkelt damit sein Reichtum. Denn indem er sagt, mein jüngerer Bruder kriegt immer das Bessere, sagt er zugleich, ich habe zu wenig. Ich habe nicht das bekommen, was mir eigentlich zusteht. Das ist real, absoluter Quatsch. Der Mann ist steinreich. Ihm gehören sämtliche Herden auf den Wiesen seines Vaters. Aber er schaut auf dieses kleine Mastkalb und sagt, nee, das habe ich nie bekommen. Und die Message, die er für sich selber damit sendet, ist, ich bin arm, ich bin defizitär. Und das passiert auch, wenn du dich mit anderen vergleichst. Du nimmst dir einen Punkt raus und sagst, da sind sie besser als ich. Das ist unfair, der hat mehr. Aber dadurch sendest du dir selbst eine Message. Du sagst, ich bin arm, ich habe zu wenig, ich bin defizitär. Genau das Gleiche passiert mit Bitterkeit. Wir sehen, wie der ältere Sohn in der Vergangenheit klebt und wie er seinem Vater Vorwürfe macht und das brodelt so aus ihm heraus. Das hat mit der Situation gar nichts zu tun, aber weil das so in ihm verankert ist, kommt das so zum Vorschein in Vers 29. Da sagt er, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben. Also ist völlig in der Vergangenheit und macht da irgendwelche Vorwürfe. Da habe ich viel zu sehr gearbeitet und da bin ich unfair behandelt worden und das war nicht in Ordnung. Wiederum, er konstruiert sich totalen Blödsinn zusammen. Er hat gearbeitet für einen Betrieb, der ihm letztendlich gehört. Alles, was er da investiert hat, das geht letztendlich auf sein Konto. Aber er stellt es so dar, dass er immer sozusagen die arme Socke ist, die da gearbeitet hat. Und wiederum sendet er damit für sich selber eine Botschaft. Er sagt, Ich bin ein armer Tropf, ich bin ein Versager. Alle anderen nutzen mich aus, machen mein Leben kaputt. Und damit sagt er sich, ich mache mein Leben kaputt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir zu verstehen haben. Wir müssen verstehen, dass die Frage, ob du dich als reich oder arm definierst, sehr viel mit deiner eigenen Sicht zu tun hat. Wir machen uns selber arm. Wir definieren uns unbewusst als defizitär, als arm. Wir denken, wenn wir uns vergleichen oder wenn wir bitter sind, dass wir dann dem anderen etwas gegen den Kopf werfen und sagen, du hast nie mich vernünftig behandelt oder dir geht's besser und das ist völlig unfair. Aber diese ganze Bitterkeit und dieses ganze Vergleichen findet ja zu 90% hier bei dir oben im Kopf statt. Das hörst nur du. Und jedes Mal, wo du jemand anders gegenüber bitter bist oder dich mit jemand anders vergleichst, sendest du an dir selbst eine Message. Ich habe nicht genug. Ich bin defizitär. Ich bin arm. Und das ist wirklich meine Beobachtung über jahrelang von Seelsorge, von Menschen begleiten. Meine Schlussfolgerung und Beobachtung ist, dass Glück nicht an äußeren Umständen primär hängt, sondern es hängt daran, wie wir auf uns selber blicken, wie wir die Dinge, die wir so erfahren und durchleben müssen, wie wir das aufnehmen, wie wir das bewerten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie definierst du dich? Definierst du dich immer als arme Socke und alle anderen sind viel besser und haben es viel besser? Dann sagst du selber, ich bin arm, ich bin defizitär. Und Jesus erklärt uns und sagt uns dieses Gleichnis, um uns zu sagen, entdeck doch den Reichtum, den du eigentlich hast. Das ist so die Pointe des Gleichnisses, dass er uns da einen Menschen vorstellt, der in Wirklichkeit steinreich ist, aber rumjammert, dass er arm ist und sich deswegen als arm empfindet. Und gleichzeitig zeigt er uns hier auch durch die Antwort des Vaters, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen und wie wir diese selbstgeschaffene Armut verlassen können. Und das Erste, worum es geht, ist, dass wir uns bewusst machen, dass Gott bei uns ist. Vers 31, da redet der Vater zum Sohn, nachdem der Sohn ihm da sämtliche Sachen an den Kopf geworfen hat. Und der Vater reagiert nicht irgendwie verletzt oder so, sondern er versucht, den Sohn aus dieser Denkweise, dieser falschen Denkweise herauszuholen. Und er sagt als Erstes, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Ich und du, wir sind doch immer zusammen. Und das ist der erste Punkt. Wenn du reich werden willst, musst du wissen, wo dieser Reichtum zu finden ist. Und er ist zu finden in der Gegenwart Gottes. Wenn du reich werden willst, dann musst du ein Gespür und ein Gefühl dafür entwickeln, dass der liebende Vater immer bei dir ist. Und dass das, wonach du dich eigentlich sehnst, was hinter den materiellen Wünschen eigentlich steckt, in Gottes Hand ist und dass er dir das schenken möchte. Danach geht es darum, zu erkennen, wie Gott uns alles schenkt. Der Vater fährt fort, nachdem er sozusagen den älteren Sohn gesagt hat, ich bin immer bei dir, sagt er, alles, was ich habe, gehört auch dir. Gott ist nicht knauserig, er möchte dir die Freude, die Liebe, das Glück, wonach du dich sehnst, möchte er dir schenken. Und es geht darum, das zu erkennen, dass er dir das immer wieder auch zukommen lässt. Und der Weg, das zu erkennen, ist es zu danken. Wenn du anfängst, für kleine Dinge in deinem Leben zu danken und zu sagen, Herr, danke, dass ich heute Morgen gesund bin und aufstehen kann. Danke, dass ich hier eine Gemeinde habe, wo ich Gottes Wort hören kann, wo ich dich anbeten darf, wo ich liebe Geschwister habe. Danke, dass ich heute Nachmittag frei habe und mich erholen kann. Wenn du in so einen Modus kommst, wo du Danke sagst, dann erkennst du plötzlich die vielen, vielen kleinen Dinge, wo Gott dich beschenkt. Du erkennst, wie reich du eigentlich bist. Ich habe vorhin gesagt, Vergleichen macht uns arm. Wir definieren uns dadurch als arm. Vergleichen macht mich arm, danken macht mich reich. Wenn ihr einen Satz haben wollt, den ihr heute mitnehmen könnt, dann nehmt den mit. Vergleichen macht mich arm, danken macht mich reich. Wenn ich mich vergleiche, definiere ich mich als arm. Wenn ich anfange zu danken, dann wird mein Unterbewusstsein, mein Herz in die Richtung gelenkt, dass es fühlt, ich habe viel. Ich bin von Gott reich beschenkt. Und so mach dich danken reich. Darüber gibt es sogar noch eine weitere Stufe, die auch hier in diesem Gleichnis angesprochen ist. Es gibt ja die Reichen, meinetwegen die ersten oberen 10%, und dann gibt es die Superreichen, also die Bill Gates, Elon Musk und so, die Geld im absoluten Überfluss haben. Gibt es auch auf der geistlichen Ebene. Danken macht uns reich, bringt uns also in den Club der Millionäre. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, weiter aufzusteigen, und vielleicht sind wir da nicht und vielleicht kommen wir da auch nicht hin, aber ich möchte das zumindest einmal zeigen, wie so im Club der geistlichen Superreichen gedacht wird. Und du kommst in diese Sphäre der Superreichen, wenn du dich für andere freust. Sagt der Vater hier zum Schluss des Gleichnisses: Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Du steigerst dein Reichtum, wenn du in eine Haltung kommst, wo du dich für andere genauso freuen kannst wie für dich selbst. Wenn du also dieses Verständnis hast, Gottes Gnade ist für alle da und ich freue mich, wenn sie auch bei anderen am Wirken ist. Denn solange wir damit Schwierigkeiten haben, haben wir ja immer noch so dieses Gefühl, der Segen Gottes ist irgendwie so eine begrenzte Ressource. Stellen wir uns so vor, da ist eine Palette mit Gottes Segen. Und dann sind da so Päckchen, ne? Meinetwegen 100 Päckchen drauf. Und dann kriegt meinetwegen Christoph die ersten Paket Segen. Und ich mag Christoph gerne, ich freue mich so für ihn, aber habe auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil da fehlt ja ein Paket und ja, Uwe kriegt natürlich auch eins und so. Und dann wird das aber immer weniger, bleibt denn da was für mich? Ein solches Verständnis beruht ja noch auf Mangel. Aber ein Superreicher weiß nichts von Mangel. Der versteht nicht, was Mangel ist. Und so hat einer, der im geistlichen Sinne superreich ist, nicht dieses Bild, dass der Segen Gottes eine begrenzte Ressource wäre, sondern eher das Bild, der Segen Gottes ist ein unendlicher Ozean. Ein Ozean, der unerschöpflich ist und der fließt. Und je mehr er fließt und je doller er fließt, auch in meinem Umfeld, je mehr ich das mitbekomme, desto mehr kann ich schöpfen von diesem Ozean. Es geht also nicht darum, irgendwas zu verteilen, es geht darum, die Schleusen hochzufahren, damit dieser Riesenfluss des Segens fließen kann. Und wenn ich dieses Verständnis habe, wenn ich mich darüber freue, dass im Leben anderer Segen ist, wenn ich sage, das ist keine begrenzte Ressource, sondern Gott ist überall am Werk und ich sehe das, wie er bei ihm wirkt und bei ihr und wie er meiner Schwester hilft und meinem Bruder, dann habe ich ein Gefühl davon, dass Gottes Segen völlig frei fließt und dass es keine Grenze gibt für diesen Segen. Und das ist das Empfinden eines Menschen, der im absoluten Überfluss lebt, eines geistlich Superreichen. Ob wir da hinkommen, ob das unsere wirkliche Herzenshaltung ist, das ist ein Weg. Ja, wir müssen da Stück für Stück vorgehen und es hilft auch nichts, sich irgendwas vorzumachen und zu sagen, ja, ich freue mich für dich und in Wirklichkeit tue ich es gar nicht. Aber in diese Richtung zu denken, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wichtig ist, dass wir Schritt für Schritt anfangen, eben diesen Reichtum, den Gott uns zur Verfügung stellt, auch in Besitz zu nehmen. Denn eine solche Haltung macht nicht nur dich persönlich reich, sondern auch uns als Gemeinde. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, die nicht aus einem Defizit heraus wirtschaftet, sondern aus Fülle und Reichtum heraus. Also nicht eine Gemeinde, wo ständig geneidet wird, weil es dem einen gut geht oder weil der andere was darf, was ich nicht darf. Oder wo eine Bitterkeit herrscht, wo man immer sagt, ja, das lief nicht gut und da war es nicht in Ordnung. Das ist eine Gemeinde, die ist arm. Eine Gemeinde, die ihren Reichtum erkennt, die fängt damit an und sagt, Gott ist hier gegenwärtig. Und Gott möchte jedem von uns begegnen und mit ihm einen Weg beginnen. Und wir kriegen diesen Reichtum als Gemeinde zu fassen, indem wir anfangen zu danken, indem wir schauen, wo etwas gut läuft unter uns, wo wir uns darüber freuen, dass wir mehr werden, dass so viele Leute Dienste tun, dass Dinge passieren. Nächsten Sonntag werden wir einen Dankgottesdienst dafür haben, dass vor 50 Jahren Geschwister angefangen haben, diese Gemeinde zu bauen und den Grundstein für dieses Gebäude gelegt haben. Ein Dankgottesdienst. Warum? Weil durch Danken erfahren wir unseren Reichtum. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir uns füreinander freuen, wenn jemand anders den Segen Gottes erlebt, weil wir wissen, das ist keine begrenzte Ressource, sondern das ist etwas, das fließt. Und je mehr es fließt, desto mehr kriegen alle ab. Wir wollen eine Gemeinde sein, die reich ist, wo Menschen hinkommen und sagen, hier ist Reichtum, hier ist Gott am Werk. Hier lebt Gott, der zu seinen Kindern sagt, alles, was ich habe, gehört auch euch. Amen.